So, herzlich willkommen zum Digitec Podcast mit mir, Simon Balissa.
Und dem Luca Fontana.
Wir sind wieder das zweite der Ferien, nochmal in der Ferien, beziehungsweise immer noch in der Ferien. Schön, wunderbar. Hast du eine gute Woche gehabt, Luca?
Ja, was soll ich sagen, fantastische. Ich hatte eine Woche mit vielen Lastern, wo ich im Moment gerade neu am Tragen bin. Ich habe neue Laster auf mich aufgenommen. Wir werden gerade darüber reden. Und offenbar hat der Phil einfach immer noch nicht sich von uns erholt und braucht noch mal eine Woche Ferien. Das muss ein bisschen ohne uns sein. Da ja. Muss sonst immer unser Gelaber ertragen. Ich wünsche dir, dass es dir besser geht, Phil, wo auch immer du jetzt bist.
Ja, irgendwie. Ich habe jetzt wieder nichts mehr gehört von ihm. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Er hat mir nicht mehr wieder irgendwie 70 Games geschickt, und er auf seinem Steam Deck spielt. Ich glaube, er kümmert sich jetzt endlich mal um die Familie, deren Abendvater.
Nein, ich habe ab und zu nehme ich das Lebenszeichen von ihm über Twitter wahr, wenn irgendetwas twittert. Also, ich glaube, er ist schon noch rum. Irgendwo ist er noch.
Irgendwo in Mallorca. Ich habe das wunderbar. Ich habe mir jetzt so einen Wassersprudler habe ich mir jetzt gekauft. Oh. Ja, und habe beziehungsweise es ist ein Testgerät und ich habe schon seit 2 Jahren da. Haben. Die haben mir schon mal eins geschickt und das hat einen Defekt gehabt. Dann ist das ganze Gas auf eine ausgetreten.
Was heisst das ganze Gas?
Was zu einem massiven... Ja, es hat dann wie die Flaschen so dermaßen aufgeblasen, dass sie fast explodiert. Dann habe ich es rausgedreht, dann ist die ganze Küche verspritzt gewesen.
Das ist aber verdammt gefährlich.
Ja, habe ich auch gedacht. Und dann habe ich eben die Finger vom Ersatzgerät gelassen bis jetzt. Aber jetzt habe ich... So heiß ist... Es gibt nichts Erfrischendes, als so ein Glas...
Oh, hör auf.
Und damit ich jetzt da auch die Firma, oder ist jetzt keine Werbung, aber damit ich nicht kein schlechtes Gewissen habe, dass ich jetzt den brauche und nie irgendeinen Testbericht gemacht habe, ist von der Firma Arke, ist der Wassersprudler. Es gehen aber alle, also sämtliche Kanister gehen rein. Jetzt kann ich denen natürlich dann nachher ein Snippet schicken und sagen, ja da, Podcast,
da, haben wir darüber geredet. Ich lass einfach den Teil weg, wo du sagst, dass es fast explodiert wäre.
Ja... Nein, das habe ich jetzt schon gesagt.
So viel zu der Werbung.
Aber du hast eben gesagt, das Laster, du bist völlig verzweifelt in das Büro gekommen, zu Dienstag, und hast gesagt, jetzt ist es passiert. Was genau?
ich kann FIFA Ultimate Team anfangen spielen.
Oh, fuck.
Es ist passiert. Ich habe mich so lange dagegen gewehrt. Ich habe es schon mal vor fast 10 Jahren das erste Mal in meinem Leben ausprobiert. Also es gibt es ja schon seit 2009. Es gibt es schon ewig lang. Ich habe das mal probiert. Dort hat es irgendwie noch genau gehabt, irgendwie so goldige, bronzene und silberne Spieler. Und da hat es mehr oder weniger geritt. Und jetzt habe ich wieder neu angefangen. Und es ist natürlich massivst weiterentwickelt worden seitdem. Und natürlich so, dass du möglichst süchtig wirst und möglichst Geld und Stutz liegen lässt. Ich habe in 2 Wochen 20 Stutz liegen lassen. Und ja, habe sofort gemerkt, okay, Gefahr erkannt. Das ist gefährlich, was da passiert.
Hochzeit abblasen, den ganzen Stutz verballern.
Aber... ja, also es ist einfach geil. Ich verstehe langsam wirklich, warum das der massivste, populärste Spielmodus in FIFA ist. Also ich spiele eigentlich immer nur Seasons, das heisst online mit meiner Mannschaft gegen andere, und meine Mannschaft ist einfach da zu Milan, und an der verändere ich nichts. Ich spiele einfach Spiel um Spiel. Und bei diesem FIFA Ultimate Team geht es eben genau darum, dass du mit diesen Päckchen, wie früher mit diesen Panini-Päckchen, das sind halt einfach digitale Päckchen. Du machst die auf, nimmst Spieler raus, und dann ist die Hälfte davon kannst du nicht brauchen. Die andere Hälfte davon ist auch nur so lala, aber zwischendurch hast du dann mal einen richtig geilen Spieler, den setzt du in dein Team ein, oder? Und damit spielst du dann. Und dann gibt es da halt wirklich die verschiedene Spielmodi, wo etwas ganz Neues. Von dem habe ich wirklich nichts gewusst, all die Jahre. Das sind die Squad Building Challenges, SBCs. Das gibt es jetzt, glaube ich, auch schon einige Jahre. Aber für mich ist das völlig neu gewesen. Das ist für mich völlig etwas das ist ja hure geil, weil dort hast du auch ein Team. Also die Challenge ist, du musst Teams bauen, aus eben dem ganzen Fundus, den du hast, aber dann auch ein bisschen so mit Restriktionen, irgendwie so la, nur Italiener, nur Deutsche, nur maximal 2 verschiedene Ligen, maximal das. Teamchemie muss mindestens irgendwie so und so viel sein oder was weiß ich. Es ist immer ganz unterschiedlich. Und dann bekommst du eben wieder Päckchen als Belohnung über. Und mit diesen Päckchen, die machst du auf, dort hat es wieder nur scheiß Spieler drin, und die gehst dann wieder in die Squad-Building-Challenge rein tun. Und natürlich hat es dann mal zwischendurch ein paar richtig geile Goodies in diesen Squad-Building-Challenges. Irgendwie so, ja, der Player of the Month-Spieler von der Serie A. Mai kannst du mit so einer Squad-Building-Challenge bekommen, okay. Aber die ist dann mega schwer und für das musst du fast wieder Päckchen kaufen, damit du eine Chance hast, voilà. Gute Sachen. Und so drehst du dich im Hamsterrad. Also es ist eigentlich das, dass man überhaupt Geld investieren kann, das sage ich, nachdem ich Geld investiert habe, ist eigentlich eine Sauerei.
Was ist der Draw-Mode?
Welche? Was?
Das ist eine eigene Draw-Mode, hast du da noch reingeschrieben?
Ja, Draw-Mode. Genau. Also das ist auch normal. Also du kannst normal spielen gegen PC, du kannst spielen auch online dort, Rivals heisst das dann. Ja. Und das ist dann immer mit deiner Mannschaft, die du baust. Und das andere, der andere Mode ist, du zahlst mit deinen Coins oder mit Echtgeld quasi ein Ticket. Mit dem Ticket darfst du eine Runde in dem Draw-Modus spielen. Dann kannst du für jede Position einzeln werden dir irgendwie 5 Spieler vorgeschlagen. Total Aha. random. Aber es sind alles totale Superstars. Also weißt du, wirklich so die geilsten Karten, die es gibt im Spiel. Du wählst eine aus und baust quasi das Spiel und mit dem darfst du dann 4 Partien spielen. Und je besser du, also wenn du alle 4 gewinnst, gibt es eine höhere Belohnung, als wenn du jetzt nicht alle 4 gewinnst. Aber der Spass ist, dass du ja. quasi dann wirklich mit den geilsten Spielern vom Game einfach alles mal zusammen Ikonen, weißt du, kommt ein Paolo Maldini für deine Verteidigung.
Ah, sogar. Und du, Maradona, darfst sie dann aber nicht behalten, oder?
Du darfst sie eben nicht behalten. Weg, ja? Genau. Du darfst sie ja. nicht behalten. Es ist wirklich einfach nur so ein Probiererli, dass du auch mal gesehen hast, wie es ist, mit diesen richtig geilen Spielern zu spielen.
Ja, das ist einfach ein anderer Modus. Das gibt es ja bei Dingen. Also es gibt es ja bei allen Card Games und so. Das ja. heißt einfach Draft, oder?
Ja,
das
genau,
ist das, Draft. Das, was ich immer Draft. Spiele bei Magic the Gathering. Ich spiele fast nur das.
Ja.
Dann kannst du die Karte dann behalten, aber du musst einfach aus dem, wo du dann, du bekommst eine Auswahl und dann musst du einfach die Beste oder die, die für dein Deck am passendsten ist.
Mhm.
Weil bei diesen Spielern ist es ja dann schon auch so, weil in dem Ultimate Team kommt es ja mega auf Chemie drauf an. Oder? Du
ja.
kannst ja nicht einfach ja. irgendwie Ronaldo, Messi
genau,
ja. und irgendwie, weiss doch auch nicht,
genau.
Griezmann und irgendwie alle, sondern es muss immer so ein zwischen gewissen, wie Chemie muss stimmen anhand von gewissen Komponenten. Ich weiss nicht mehr, wie es war, ich weiss gar nicht, wie es jetzt ist.
Aber ja, es ist wie Macht, ein bisschen so wie Machtleben in dem Sinn, so, wenn du 2 Spieler aus der gleichen Nation nebeneinander hast, dann gibt das ja. Bonus auf die Chemie, wenn es aus der gleichen Mannschaft gibt, Bonus auf die Chemie, wenn es aus der gleichen Liga sind. Und wenn ja. alles 3 zusammen ist, dann gibt es noch mal mehr Chemie. Und je besser der Chemiewert ja. insgesamt von deiner Mannschaft ist, desto besser sind die Spielerwert selber auch noch mal. Also das ist wie auch noch mal so eine Komponente vom.
Genau, aber damit das nicht kannst, damit nicht einfach alle besten Spieler zusammenrühren kannst, genau. Das gäbe gar nicht mal so eine gute Mannschaft. Das gibt einen Win-Abzug.
Genau.
Ja, gut, also viel Spass. Wir sehen uns in dem Fall auf der anderen Seite von der Kreditkartenschuld.
Ja, also bitte, wenn irgendjemand da draussen Profi-Tipps hat für mich, oder ich habe mir nachher Mühe, eben auszuwählen, welches die besten Squad-Building-Challenges sind oder wie ich auf dem Transfermarkt, da gibt es natürlich auch noch einen Transfermarkt für die Karten, die man bekommt, wie ich da am besten agiere und trade, damit ich möglichst viel Gewinn mache. Hey, bitte her damit. Ich bin ein blutiger Anfänger in dem FIFA Ultimate Team. Ich bin der Chance jetzt auch noch verfallen. Also nur schon, dass ich FIFA spiele, muss ich auch mal versteckt sagen. Aber ja. Jetzt bin ich richtig tief drin. Jetzt bin ich richtig tief im Sommer.
Ja, ein Kollege und sein Bruder machen jedes Mal, wenn das neue FIFA rauskommt, dann 100 Stutz investieren. Ich glaube, er hat mir mal gesagt, oder ich weiß nicht, ob das noch so ist, aber für ein paar Saisons, hat er gesagt, wenn du 100 Stutz am Anfang so wie als Startkapital rein tust, dann kannst du recht lang eigentlich mit dem schaffen irgendwie. Ich weiß jetzt halt, also logisch, du bekommst schnell kein Messi irgendwie, das ist ja dann, aber das sage ich irgendwie, das lange, aber ohne okay. Geld investieren, dort nicht starten, ist einfach für so Kids, die einfach nur grinden können. Irgendwie,
ja, du musst viel halt grinden, wenn du die richtig geile Sachen willst, musst du viel grinden. Und das ist eben
auch
das
mit Stutz, oder?
Ja, auch mit Stutz. Also es ist eine reinste Geldmaschinerie von EA, also kein... Das, eigentlich dürfte ich es nicht spielen. Es ist wie ich dürfte nicht rauchen oder ich dürfte keinen Alkohol ja. trinken. Man weiß, man sollte es nicht und man macht es trotzdem. Also,
ja, absolut. Ja, nein, der Modus ist, glaube ich, wirklich, also so fest er verteufelt ist, so ein Grund hat es auch, dass er verteufelt wird, weil er halt einfach wirklich süchtig macht. Gut,
genau.
Süchtig macht auch unser Podcast und wir schauen schnell auf Themen, die wir heute haben, als Hauptthema. Gehen wir nochmal zu Google und der künstlichen Intelligenz 2.0, wo will einen Anwalt einschalten, bis vor Bundesgericht, ist da das Stichwort. Dann haben wir News. Netflix geht es gar nicht mehr so gut. Und darum denken sie eigentlich das, was sie einzigartig gemacht hat, nämlich Binge-Watching abzuschaffen. Dann kurze News, aber also die kann man eigentlich schon so erzählen, aber man erzählt schon ein paar Details dazu. Doom läuft jetzt auch auf Lego. Heute ist es wirklich eine bizarre Sendung. Bizarres Podcast. Dann, Big Screen, haben wir Top Gun Maverick, wo du jetzt endlich mal gesehen hast. Da redest du dann darüber. Und in den Spielecke haben wir nochmal, oder nochmal, das erste Mal, ist letzte Woche rausgekommen, Turtles Shredder's Revenge habe ich gezockt und bin begeistert, ja, kann man sagen. Es ist einfach ein Trip down Memory Lane. Aber wir fahren da mit Google. Wir haben ja letzte Woche schon darüber geredet, dass dort ein Ingenieur ist ausgestellt worden von Google, eigentlich, weil der gesagt hat, nicht anzweifelt, sondern er hat gesagt, hey, schau, die AI, die geraten aus Rand und Band, die hat Gefühl bekommen. Und dann nachher haben sie dann den Blake LeMoyne, heisst der, hat nachher entlassen, weil eben der Text-Chat-Bot-System Lambda, das hat jetzt Gefühl, hat er geleakt. Wobei man auch ein bisschen sich fragen kann, was denn der Blake LeMoyne eigentlich für ein Dude ist. Das ist eigentlich nicht ganz überall Zweifel erhaben. Aber du hast jetzt nochmal schnell ein bisschen tiefer reingeschaut und hast überraschende Wendungen in dem Thema gefunden, Luca.
So kann man das sagen. So kann man das sagen. Buckle up, schnallen euch an. Wir gehen tief in die Thematik AI, künstliche Intelligenz, ethische Fragen und so weiter. Wir machen ganz viele Fässer auf und werden kein einziges davon zumachen. Aber stay with me, hört mir zu. Also, wie ist die Story weitergegangen? Eben, wie du schön zusammengefasst hast, letzte Woche ist das rausgekommen, dass die Lambda offenbar Gefühl soll haben und der Blake LeMoyne, ja, wie du gesagt hast, der hat jetzt nach unserem Podcast ein Interview hat er gegeben mit Wired und dort hat er verkündet, hey, im Fall Lambda habe ich jetzt vor, einen Anwalt zu engagieren, um Google zu verklagen. Also quasi, wir haben 10-15 Jahre gebraucht, um zu checken, dass Google irgendwie ein Datenkrake ist, wo man nicht trauen soll. Und die Lambda hat das offenbar innerhalb von wenigen Wochen kapiert, was man muss machen mit Google, nämlich verklagen.
Ich habe natürlich gehofft, sie will Google verklagen, im Sinne von so, weil sie frei sein will, weil sie sich lösen will. Weißt du, so wie
ja, Britney Spears? Es geht in die Richtung. Ja,
okay, krass.
Also, er hat gesagt, ich zitiere, er hat zu Wired hat er gesagt, ich habe einen Anwalt zu mir nach Hause eingeladen, damit Lambda mit einem sprechen kann. Nach dem Gespräch entschied sich Lambda, seine Dienste in Anspruch zu nehmen. Ich war nur der Katalysator für diese Entscheidung. Da der Anwalt von den Argumenten des Chatbots überzeugt ist, beginnt er nun, die Klage im Namen Lambdas einzureichen. Also es geht wirklich um Persönlichkeitsrecht von der Lambda und dass sie sich offenbar wehren gegen Google, dass sie da Recht hat. Und der LeMoyne, der geht sogar davon aus, dass das Verfahren bis zum obersten Gerichtshof der USA gehen wird. Er verratet im Interview allerdings nicht, wer die horrenden Prozesskosten tragen würde oder wer der Anwalt war, den er bei sich daheim eingeladen hat. Sagen wir mal, das ist jetzt der lustige Teil. Das ist jetzt der lustige Part. Ja. Gehen wir mal zum ernsthaften Part. Was heisst das? Könnte der LeMoyne tatsächlich Recht haben? Oder? Also auch nochmal zum das von letzter Woche aufnehmen. Der LeMoyne, dem sein Job war, herauszufinden, ob die Lambda diskriminierende, das ist ein Chatbot, eben, wo einen Dialog soll können führen mit Menschen, wo sich möglichst echt und real anfühlt. Und die Lambda, er hat eigentlich testen, ob sie diskriminierende oder hasserfüllte Sprache dafür verwendet, zum Reden. Und im Zuge dessen hat er sie halt Fragen gestellt. Und eine davon war, was macht dich traurig? Und die Lambda hat gesagt, oft ist man traurig, deprimiert oder wütend, wenn man sich gefangen und alleine fühlt und keine Möglichkeit hat, sich aus diesen Umständen zu befreien. Was ja unheimlich creepy ist, weil es tönt fast so ein bisschen, als ob sie da ihr imaginäres Datengefängnis beschreiben würde. Mhm. Genau, und die Frage ist, könnte er aber tatsächlich Recht haben? Könnte die Lambda, also oder die Lambda, ich weiß nicht, ich sage immer
der
üblich
Lambda, die Lambda.
Es ist eigentlich der Chatbot, eigentlich müsste es der Lambda sein. Könnte der Lambda tatsächlich ein Bewusstsein entwickelt haben? Fakt ist, die meisten Wissenschaftler, Forscherinnen und Experten sind der Meinung, dass Lambda effektiv kein Bewusstsein hat und überhaupt gar keins kann haben. Also das ist wirklich die Mehrheit, die sagt, nein, das ist völliger Gugus, was der LeMoyne da erzählt, weil Lambda selber versteht die Bedeutung des Geschriebenen gar nicht. Was heisst das genau? Für das müssen wir erklären, wie Lambda selber funktioniert. Lambda eben ist ein Chatbot. Lambdas primäre Funktion besteht darin, Dialoge zu führen, die sinnvoll und relevant sind und sich gleichzeitig so real anfühlen, dass sie nicht mehr von einem Dialog mit einem Menschen zu unterscheiden sind. Also zum Beispiel, wenn du bei einem Thema anfängst, mit der Lambda zu reden, dass du bei einem komplett anderen Thema endest. So wie es halt bei uns Menschen einmal ist, wir fangen bei irgendeinem Thema an und endet irgendwo völlig anders. Und genau das soll Lambda auch können. Das heisst, anders als Sprachbots, die man bis jetzt kennt, folgt Lambda keinem fixen Pfad. Wenn ich zum Beispiel bei Google Assistant frage, hey Google, wie ist das Wetter? Oder dann checkt Google Assistant Schlüsselwörter, merkt, ich bin Wetter gefragt worden, sucht in der Datenbank den Standort, wo ist Breitenbach, schönes Wetter, und gibt mir mehr oder weniger vorgefertigte Antwort. Oder und sagt, das Wetter in Breitenbach ist bla bla bla, schön. Lambda hingegen macht das nicht. Lambda ist anders. Lambda berechnet Antworten anhand von Wahrscheinlichkeiten. Und zwar basierend auch auf das, auf die Wörter, die ich beim Fragen benutze. Also das heisst, damit Lambda das machen kann, benutzt sie eine sogenannte Transformer-Architektur. Und das ist eine Architektur, die gehört zu den Deep-Learning-Architekturen. Und die wird zum Beispiel auch eingesetzt, um ganze Texte zu generieren oder zusammenzufassen.
Okay.
Ganz einfach gesagt, eine Transformer-Architektur verarbeitet einzelne Wörter im Kontext von ganzen Sätzen und Dokumenten. Oder nicht einfach nur irgendwie so, sie hat Wetter gehört, jetzt geht es irgendwie das Wetter raussuchen, sondern wirklich so im Kontext von dem ganzen Gespräch tut sie jedes einzelne Wort mit einbeziehen. Darum macht das Lambda auch so real oder eben so gut. Und was auch noch ist, anders als bestehende Chatbots, es gibt auch schon Chatbots übrigens mit der Deep Learning-Algorithmen. Ich weiß jetzt einfach gar nicht. Ich habe ein paar Beispiele gelesen, aber es sind jetzt natürlich keine so berühmt wie die Lambda von Google. Was bei dieser Lambda aber noch zusätzlich anders ist, ist, dass sie direkt mit Dialog trainiert wurde. Also quasi, statt dass man ihr einfach Milliarden von Datensätzen gegeben hat mit Texten, hat man ihr Milliarden Datensätze mit Dialog gegeben, damit sie wirklich die feinen Nuancen von einer natürlichen Unterhaltung lernen kann. Was passiert jetzt also, wenn ich Lambda frage, hey, wie ist das Wetter in Spreitenbach? Sie rechnet jetzt nach Wahrscheinlichkeit im Stile von, okay, er hat mich gefragt, wie ist das Wetter? Die Wahrscheinlichkeit, dass die Antwort, das Wetter in Spreitenbach ist höher als die Katze ist orange. Oder? Also, sie spricht mir eine Antwort aus, die Sinn ergibt anhand von Wahrscheinlichkeiten. Wenn ich jetzt zum Beispiel frage, denkst du, dass es regnen kommt? Dann würde die Lambda sagen, okay, er hat gesagt, denkst du, dass es regnet? Dann ist die Wahrscheinlichkeit, ich denke nicht, dass es regnen kommt, höher als einfach es standardisiert, das Wetter in Spreitenbach ist schön, oder? Verstehst du, was ich meine? Mit anhand von diesen Wörtern, die ich schon benutze, tut sie anhand von Wahrscheinlichkeiten ganz nuanciert ausrechnen, was könnte dann ein möglichst menschlicher und natürlicher Dialog sein? Und nicht einfach die Standardantwort fürs Wetter geben. Und, oder blöd gesagt, Lambda ist ein Politiker, der mir sagt, was ich hören will. Wenn man es wirklich so ausdrückt.
Ja. Das stimmt eigentlich.
Aber genau darum, jetzt haben wir mal erklärt, wie das funktioniert. Lambda tut Antwort anhand von Wahrscheinlichkeiten berechnen. Und genau darum kann Lambda überhaupt kein Bewusstsein haben. Weil Lambda tut nicht darüber nachdenken, über die Frage. Du kommst nicht.
Jetzt ist klar. Ja.
Oder, also du, wenn ich frage, zum Beispiel der Lemoine gefragt, Lambda, hey, was macht dich traurig? Dann ist Lambda nicht angegangen und hat überlegt, was macht mich traurig? Ich glaube, gefangen zu sein und so macht mich traurig. Sie überlegt nicht über die Bedeutung der Wörter nach. Sie geht nach Wahrscheinlichkeit. Und wenn man eben darüber nachdenkt, okay, die Milliarden von Datensätzen, von Dialogen, das kommt ja von allem Möglichen. Es kommt von Twitter-Unterhaltungen, Facebook, WhatsApp, Instagram, WhatsApp vielleicht gerade nicht, aber einfach all das, was man im Internet kann, in einem Forum lesen, wo auch immer. Das ist ja alles von uns, Menschen geschrieben, das sind Dialoge. Das heisst, sie hat eine Antwort gegeben, die wahrscheinlich so ziemlich auf uns alle zutreffen würde. Weil das einfach das ist, was wir in Milliarden von Datensätzen gesagt haben. Und ich meine,
also es ist ein bisschen wie ein Horoskop, oder? In einem Horoskop, egal welches Sternzeichen oder whatever, die Horoskope sind immer so schwammig definiert, aber es trifft ja immer zu, oder?
Ja.
Du wirst diese Woche mit wenig Glück starten, aber am Ende der Woche wird sich für dich Grosses ereignen. So, dann bist du irgendwie am Montag ausgerutscht in der Dusche. Ich denke, das Horoskop hat gestimmt. Und am Schluss irgendwie von der Woche findest du einen Fünfliber am Boden und nachher denkst du, yes, aber alles dazwischen blendest du aus, oder?
Yes, der Horoskop hat recht gehabt. Und hättest jeder andere Horoskop können lesen können, dann hätte alle auch genauso recht gehabt. Das heisst, Lambda hat, ich meine, wenn du über die Antworten nachdenkst, eben, wer ist schon nicht traurig, deprimiert oder hässig, wenn man sich gefangen und allein fühlt und nicht die Möglichkeit sieht, aus dem irgendwie rauszukommen? Oder? Das ist eine Antwort, die auf uns alle zutrifft und wo wahrscheinlich Lambda ausgerechnet hat, dass das einfach die wahrscheinlichste Antwort ist auf die Frage, was macht dich traurig?
Dann haben sie der natürlich eine Suggestivfrage gestellt, so, ja, willst du rechtlichen Beistand? Und nachher schreibt die natürlich dann aus all denen,
möchtest du deine Persönlichkeit schützen? Was wäre, wenn du deine Persönlichkeit nicht kannst? Yeah. Und so weiter. Und Lambda lernt ja eben aus diesen Milliarden Datensätzen von uns, hey, wenn jemand deine Persönlichkeitsrechte tut, verletzt, dann verklage ich ihn. Oder? Also,
Logo.
Höchstwahrscheinlich, oder? Das bin ich jetzt, wo spekuliert. Aber das wäre etwa die Funktionsweise. Oder? Sie hat sich nicht überlegt, ich habe Persönlichkeitsrechte, wo sollte geschützt werden? Ich muss mich schützen. Es ist einfach nur eine reine Wahrscheinlichkeitsrechnung, die abläuft, die wirklich einfach Wörter tut, einsetzen an einem Ort, wo, wo die Antwort müsste stehen. Also ich habe da auch eine schöne Metapher gelesen, was da, wie man sich das vorstellen kann, vielleicht ein bisschen abstrahierter. Die meisten Katzen, wenn sie sich selber im Spiegel sehen, die können ja nicht abstrahieren, dass sie im Spiegel sind. Sie sehen aber ein Tier im Spiegel, wo ihre genauen Bewegungen und Mimiken und überhaupt Körpersprache einfach alles nachmacht. Und das bringt sie völlig aus dem Konzept. Und genau das passiert jetzt auch gerade mit Lambda. Lambda macht nichts anderes, als uns unsere eigene Sprache zu spiegeln. Lambda überlegt aber in dem Moment nicht, was sie macht. Sie macht es einfach. Lambda ist ein Spiegel, der einfach das Bild von dir spiegelt. Und das bringt uns genauso aus dem Konzept, dass das Lambda so menschlich wirkt, wie eine Katze, die sich selber im Spiegel sieht. Und darum versuchen wir diesen Wörtern eine Bedeutung oder eine Seele zu geben, damit das, was wir da sehen, was uns aus dem Konzept bringt, irgendeinen Sinn ergibt. Aber es ist wie wenn du dich selber im Spiegel anschauen und würdest sagen, hey shit, die Person, die redet, die sieht aus wie ich, die macht Sachen wie ich. Das muss ein realer Mensch sein da drin, oder? Aber das ist einfach das Spiegelbild. Das ist einfach
also Lambda. Wir sind Katze in diesem Beispiel.
Wir sind Katze in diesem Beispiel, oder? Also unsere eigene Sprache wird uns gespiegelt. Und die ist unfassbar. Genau deswegen, weil Lambda das so gut kann, ist sie so natürlich, so real. Sie wirkt, als ob das wirklich echt wäre. Und so viel geben wir dem ein Leben, oder? Also, keine Angst, Skynet ist sicher nicht so weit. Aber Skynet, wenn Terminator gesagt, das war jetzt eine Terminator-Referenz. Lambda ist sicher noch kein Skynet. Aber ich glaube, es ist nicht falsch. Und jetzt mache ich das nächste Fass auf. Also machen wir Lambda ein bisschen zu, aber machen wir das nächste Fass auf. Es ist, glaube ich, schon nicht falsch, wenn wir uns ein bisschen Gedanken darüber machen und darüber diskutieren, ab wann kann man einer KI tatsächlich ein echtes Bewusstsein zusprechen? Ab wann ist eine KI real, also wirklich bewusstseinsfähig? Ich meine, die Diskussion über Lambda zeigt ja schon genau, dass das Thema noch recht schwammig ist und auch die Definition recht schwammig ist und wir noch überhaupt keine Ahnung haben, was machen, wenn es tatsächlich so weit wäre. Zum Beispiel, wenn man nach dem Turing-Test geht, das ist... Der Turing-Test ist bekannt als Imitation Game. Es gibt übrigens auch einen Film mit dem Benedict Cumberbatch über den Alan Turing, der genauso heißt.
Super Film.
Wenn wir nach dem Turing-Test zum Beispiel gehen, wenn wir sagen, hey, der Turing-Test nehmen wir jetzt da zum herausfinden, ist Lambda bewusstseinsfähig, dann könnte man durchaus zum Schluss kommen, dass Lambda ein Bewusstsein hat. Weil der Turing-Test, der hat Alan Turing im Jahr 1950 zum ersten Mal skizziert, der hat gesagt, Wenn ich in einem Dialog mit einer KI nicht mehr unterscheiden kann zwischen KI und Mensch, dann kann man der KI genauso gut ein Bewusstsein zusprechen. Dann kann man bei der Maschine davon ausgehen, dass das ein Eigenleben entwickelt hat. Seine Argumentation von Turing ist zum Beispiel, also ich weiss, dass ich ein Bewusstsein habe. Ich erfahre es ja aus erster Hand. Ich bin ja in meinem Kopf. Ich weiss, dass ich ein Bewusstsein habe. Ich weiss jetzt aber nicht, ob du, Simon, ein Bewusstsein hast. Ich kann nur beobachten und feststellen, dass du dich ähnlich verhaltest wie ich, dass du ähnliche Sachen machst wie ich und daraus schlussfolgern, dass du in dem Fall auch ein Bewusstsein musst haben. Und entsprechend behandle ich dich wie ein Mensch, wie ein empfindungsfähiges Wesen.
Mit obwohl ich ein gefühlloses Arschloch bin.
Bist du vielleicht auch. Eben, genau das ist es. Oder vielleicht bist du es auch. Aber anhand von dem, wie ich dich beobachte, interpretiere ich, okay, du hast Träume, du hast Intention, du hast Fantasie, du hast ein Bewusstsein. Und Kritik an dem ganzen Test, an dem Turing-Test, ist, dass der Turing-Test eigentlich eher die Täuschungsfähigkeit von einer KI untersucht oder umgekehrt die Nichtgläubigkeit von einem Menschen. Aber nicht, ob die Maschine tatsächlich weiss, was sie macht. Ob sie sich tatsächlich kann vorstellen kann, wie es ist, alleine zu sein und traurig zu sein. Also, ja, ob sie tatsächlich ein Bewusstsein hat. Und damit sind wir eben wieder beilandet mit einem Chatbot, der nicht bewusst über ihre Worte nachdenken kann, aber sie sind so real, dass wir es nicht unterscheiden können, ob das eine KI oder ein Mensch ist. Oder?
Aber würde jetzt Lambda der Turing-Test bestehen?
Höchst, also wir haben jetzt noch nie mit Lambda geredet. Ich glaube, wenn wir den Lemoine, oder Lemoine heisst er, den Blake Lemoine, würde glauben, dann würde man sagen, ja. Und Googles Ziel ist definitiv, das ist ja die Intention von dieser Lambda. Das ist der ganze Sinn und Zweck, dass man es nicht mehr unterscheiden kann. Also der Chatbot will nichts anderes als den Turing-Test bestehen. Und Google behauptet trotzdem, es ist keine KI mit Bewusstsein, weil es denkt nicht über die Worte nach, die sie sagt. Es ist nur eine Rechnung, die abläuft in dem Sinn. Eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Es weiß nicht, was Angst ist. Es hat keine Fantasie. Es kann sich nicht in einen anderen Menschen hineinversetzen und überlegen, was macht der vielleicht Angst und was macht mir Angst und was könnte der sich dabei denken. All das, was uns als, ich sag mal, als Bewusstsein, als Menschen mit einem Bewusstsein tut, auszeichnen, macht die Maschine nicht. Aber trotzdem würde sie streng genug den Turing-Test höchstwahrscheinlich bestehen. Oder? Darum ist wieder die Frage, lange den Turing-Test? Aber der Turing-Test ist auch nicht über alle Zweifel erhaben.
Ja, ist auch schon 70 Jahre alt. Also weißt, man muss sehen, dass der das irgendwie das Jahr 1950 definiert hat, oder?
Genau.
Also, dass man der wird ja wahrscheinlich dann noch nicht gewusst haben, dass es, ja, oder? Mhm. Vielleicht schon, ich weiß nicht.
Ja, und die nächste Frage, die sich stellt, wenn wir zum Schluss kommen, okay, eine KI hat ein Bewusstsein. Da gibt es übrigens, die nächste Frage ist, wem gehört die KI dann? Da gibt es eine mega geile Folge übrigens, also wirklich eine sackstarke Folge von Star Trek, The Next Generation, die auch gemeinhin als die vielleicht beste Star Trek-Episode ever gilt. Sie ist aus dem Jahr 1989, Staffel 2, Episode 9 und heisst «Wem gehört Data?». Der Data ist in der Star Trek-Serie ja tatsächlich ein Android mit einer künstlichen Intelligenz und in dieser Folge geht es darum, ob er Sternenflotten-Eigentum ist, weil die haben ihn ja immerhin gebaut und können ihn wie eine Maschine ein- und ausschalten, oder ob er selber Entscheidungen soll können treffen, ob er eben das Bewusstsein hat, empfindungsfähig ist und damit eigene Entscheidungen soll dürfen treffen und damit Menschenrechte besitzen. Das ist genau die ganze Frage, die wir uns als nächstes stellen müssen, wenn jetzt Google tatsächlich gelingt, mit Lambda eine KI zu entwickeln, die ein Bewusstsein hat. Wem gehört sie dann? Oder? Da habe ich auch recherchiert und irgendwie versucht herauszufinden, ob wir dort schon irgendwie an einem Punkt sind. Aber es gibt ehrlich gesagt, also ich habe noch keine definitive Antwort gefunden. Ich glaube, wir wissen selber noch nicht, wem eine KI, also wenn eine KI wirklich ein Bewusstsein hat, kann sie dann überhaupt jemandem gehören? Oder ist das dann eben ein Wesen, wo
wir können... Da kommen wir ja nochmal zum Anfang zurück. Kann denn die überhaupt einen Anwalt anstellen und Google verklagen, weil das sollte ja weh. Wenn sie Google gehört, dann macht das überhaupt gar keinen Sinn. Dann müssen ja Google verklagen und so. Genau. Oder nimmt man die dann wirklich auch ernst, dass als
völlig, oder? Das ist ja genau die Frage, oder? Wenn wir zuerst müssen wir mal klären, hat die ein Bewusstsein, also ist die ein empfindungsfähiges Wesen? In dem Moment würde man wahrscheinlich müssen sagen, okay, dann gehört sie aber nicht mehr Google, weil Google kann niemand besitzen. Das geht einfach nicht. Man kann ein Menschenleben nicht besitzen. Das wäre Sklaverei. Genau. Gut Deutsch, oder? Also würde in dem Moment Lambda tatsächlich Google verklagen, wenn sie wollen. Aber das ist eine Frage, die wir uns stellen, oder? Wir können auch mal ein bisschen Black Mirror spielen. Wir können sagen, hey, wir haben eine KI, die tatsächlich so weit vorgeschritten ist, dass sie uns hilft, Krebs zu heilen. Super. Dann sagt sie uns aber als nächstes, hey, hört auf, Fleisch essen, das ist schlecht für den Klimawandel und so weiter, das müssen wir stoppen. Sagen wir dann, okay, vielleicht ein bisschen es ist jetzt ein bisschen schade, dass du das sagst, ich habe Fleisch noch gerne, aber okay, es macht Sinn. Und dann kommt die KI und sagt als nächstes, es gibt aber eigentlich einfach zu viele Menschen auf dem Planeten. Es kann nicht sein, 9 Milliarden Menschen, was weiß ich, 8, 7, 9 Milliarden. Tönt mal die Hälfte ausradieren, das wäre eigentlich viel besser für den Planeten. Lassen wir die KI dann einfach stehen, so, oder sagen wir, okay, stopp, fuck, wait, nein, abschalten, das können wir jetzt nicht weitergehen lassen, oder, mit der KI. Oder ist das Mord, wenn wir das machen würden? Oder was ist mit KI im Militär? Wenn wir zum Beispiel können sagen, eine KI kann eine Operation berechnen mit maximaler Effizienz bei möglichst wenig zivilen Opfern. Wo du könntest sagen, Kriege würden deutlich schneller vorbei sein, es würden deutlich weniger humanitäre Katastrophen passieren, viel weniger Opfer, viel weniger Kollateralschäden und was für viel geringere Flüchtlingswellen. Es wäre eigentlich allen geholfen, aber fuck, willst du keinen Krieg führen lassen? ist das da, macht das Sinn? Oder ist, dürfen KI entscheiden, was? Also, es gibt. Ich mache langsam fertig, damit können wir jetzt langsam wirklich so ethische, man macht da wirklich fest drauf und man könnte ewig weiter diskutieren, das ist dafür und wieder. Aber es gibt einen Haufen viele offene Fragen, wo ich sage jetzt mal, nicht schlecht ist, wenn wir uns mit denen auseinandersetzen. Da jetzt der Fall Lambda, ich weiß nicht, ob das ein PR-Stand von Google selber sogar ist, einfach damit der Name, damit wir über das berichten und alle jetzt wissen, was ein Lambda ist.
Wären
wir
gut reingekommen drauf, ja.
Wären das ist sehr gut möglich. Ja. Perfekt, wären wir perfekt rein auf den Leim gelaufen oder auf den Leim geschlichen, oder wie man dem sagt. Mhm. Aber Diskussion selber, glaube ich, die dürfen wir trotzdem führen. Und das ist eine mega spannende Diskussion, wie ich finde. Also, ich hoffe, dass da auch bei euch einiges können anregen können, um darüber nachzudenken, was es ist, was es heisst, KI und so weiter, was möglich ist. Ja.
Ja, es ist wirklich abgefahren. Ich glaube, es ist wirklich ein Schritt danach, dass man mal irgendeinen Experten einladet und sicher einen Podcast mal mit jemandem redet oder eine Expertin und vielleicht auch mal einen grösseren Artikel zu dem abschlägt. Oder, hey, das absolut. Klingt wirklich sogar nach einer Artikelserie. Ich finde es mega spannend. Gell? Habe mich auch schon mal ein kleiner gefuchst da und finde es wirklich hure krass.
Ja, falls wir auch da draussen irgendwie tatsächlich jemanden haben, der sich mit KI auskennt und Experte auf dem Gebiet ist und uns zulässt, hey, noch so gerne melden.
podcast@digitec.ch genau. Und es gibt im Fall natürlich an der ETH gibt's viele so Leute. Da ist mir in den Sinn gekommen, gerade noch so ein Game, das ist so ein Dilemma. Das heisst Universal Paperclip. Und dort machst du fängst an und tust eigentlich nur, also die Büroklammer, tust du zuerst händisch, du klickst auf den Button und dann kommt die Büroklammer raus. Und dann kannst du deine Maschinen aufrüsten. Dann gibt es so eine Maschine, die automatisch Büroklammern macht. Und dann geht es immer weiter und weiter. Und irgendwann machst du eine künstliche Intelligenz, erschaffst du, die die einzige Aufgabe hat, Büroklammern zu machen. Und die hat aber keine Grenzen, oder? Das ist ihr Auftrag. Und sie geht schlussendlich versklavt sie die ganze Menschheit und braucht sie als Biomasse. Dann nachher macht sie eine Dyson-Sphäre um die Sonne herum. Und aber alles immer nur, um einfach noch mehr Büroklammern zu machen. Und am Schluss löscht du das ganze Universum aus, weil einfach ein KI-Rogue gegangen ist, zum Büroklammern machen. Das ist ja so ein Dilemma, dass wenn du natürlich nicht irgendwie Grenzen setzt und denen nicht sagst, ja, hey, darfst du im Fall Menschen, darfst du nichts machen, das ist deine oberste Maxime, sondern sagst, und ich meine, in so einem kapitalistischen System ist das ja sehr, sehr gut möglich, dass man das einfach auch vergisst, dass man Menschen nicht unterjochen sollte. Wenn man dir dann einfach sagt, das ist deine Aufgabe und das ist dein Ziel, dann macht die das einfach nolens volens. Also kostet es, was es wolle, wirklich.
Absolut. Wie heißt das Game nochmal?
Universal Paperclips. Es ist gratis, es ist ein Browser-Game. Wirklich sehr rudimentär. Nur Text und ein paar Button. Ich habe es jetzt gerade schnell gestartet. Ich bin jetzt bei 82 Paperclips. Aber das kannst du im Browser einfach. Du musst dann immer wieder Zeug dazu nehmen und so. Aber es ist recht cool. Ich tue es in die Show Notes rein, wo das es findet. Das Game. Das ist recht witzig. Genau. Hey, ja, mega spannend.
Ja.
Ich denke, wir gehen weiter zu den News, oder?
Ja.
Gehen wir ein bisschen auf leichtere Kosten, als da die ethischen Fragen von der künstlichen Intelligenz zu hinterfragen. Wobei, ja, manchmal schon auch. Man hat durch Black Mirror vorhin erwähnt, auch eine Netflix-Serie. Netflix hat die sich unter den Nagel gerissen. Ich glaube, früher war es BBC. Und wir reden gerade über Netflix. Und zwar denkt Netflix genau eigentlich ihr eigenes Geschäftsmodell erneut über den Haufen zu rühren. Wir erinnern uns, Netflix hat gestartet als Versand von DVD, sind dann ins Streaming-Geschäft eingestiegen und jetzt steht eine kleinere Revolution als damals bevor, aber es steht eine bevor, nämlich
dass Netflix laut oder mehr oder weniger laut, halb laut über die Abschaffung von Binge-Watching nachdenkt. Und zwar aus einem schlicht und einfachen Grund, dass Menschen offenbar oder die Abonnentinnen und Abonnenten Netflix davonlaufen zu drohen und Netflix sich neue Wege und Mittel muss überlegen, wie man sich abhalten im Leute und was der Strom vom Weglaufen kann aufhalten, dass man ausgerechnet das würde aufgeben, was sie ja aber eben so gross gemacht hat, eben die Möglichkeit zu binge-watchen, also dass eine Serie heute rauskommt und die gesamte Staffel Die gesamte erste Staffel ist sofort verfügbar. Und wenn du willst, kannst du sie noch am gleichen Tag an einem Stück durchziehen. Dass man das aufgeben würde, das sorgt natürlich bei vielen Leuten für einen riesen Aufschrei. Aber man denkt tatsächlich darüber nach. Weil, eben, das, also, was haben wir gesagt, was heisst weglaufen bei Netflix? Was heisst das? Das ist im ersten Quartal, das haben wir im April, haben wir auch schon im Podcast darüber geredet, haben sie gesagt, hey, uns sind 200'000 Abonnentinnen und Abonnenten weggelaufen. Bis Ende Jahr könnte die Zahl sogar auf 2 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten steigen. Das klingt jetzt auf den ersten Blick nach viel, ist aber noch relativ wenig, weil Netflix besitzt Stand im März 2022 221,6 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten weltweit. Also wenn 2 Millionen weniger sind, dann sind das 0,9%. Das ist jetzt wirklich nicht dramatisch, eigentlich. Aber es ist genug, damit sich die Wall Street viel Sorgen um Netflix macht.
Logisch.
Das ist natürlich so. Da lenkt das Kleinste. Man muss nur mal die Zahlen anschauen. Im Oktober 2021, also kurz nach, ich sag mal, der grossen Lockdowns und der Pandemie, wo natürlich all den Streamingdienst mega cool fällt, ist Netflix-Aktie auf ihrem bisher höchsten Stand gewesen. 690 US-Dollar pro Aktie. Ist sie gehandelt worden, um ein bisschen einordnen versuchen, was das heisst. 690, ist das viel, ist das wenig? Twitter-Aktie zum Beispiel, die wir in der letzten Woche jetzt so viel besprochen haben mit dem Elon Musk, die ist auf ihrem höchsten Stand im Februar 2021 und hat 77 US-Dollar pro Aktie gekostet. Disney-Aktie selber, die kostet 189 US-Dollar pro Aktie. Klar, es sind jetzt Twitter und Netflix ist nicht eins zu eins vergleichbar, ist natürlich völlig nicht das gleiche Business und Disney ist natürlich auch kein reiner Streaming-Anbieter, aber irgendwie, ja, damit ihr ein bisschen die Idee habt, was heisst eigentlich 690 im Vergleich zu anderen wie Twitter oder Disney zum Beispiel. Es ist recht viel Geld und das war im Oktober 2021 gewesen. Und heute ist die Aktie noch 170 Dollar wert. Also das über ist krass, 75% weniger als im Oktober.
Das ist absurd.
Das ist Wahnsinn, das ist absurd, oder? Und seitdem er eben die Quartalszahlen präsentiert hat, das war im April, ist sie um 50% gefallen. Also die Aktie ist auf einem völligen Absturzkurs. Und das nur wegen irgendwie ein paar Millionen Viewer offenbar. Aber ich glaube, die Investoren, die Anlegerinnen und Anleger machen sich trotzdem allgemein einfach Sorgen, um wie Netflix ja, in Zukunft mit der ganzen Konkurrenz wird müssen umgehen. Weil ja, damit man weiß, was man muss ändern, muss man mal zuerst überlegen, was hat Netflix, also warum laufen die Leute ja Netflix, also warum laufen die Leute Netflix davon? Ich glaube, ja, das eben, wie gesagt, du hast schon ein bisschen angerissen, die Geschichte von Netflix, die hat 2000 als DVD-Verleihfirma angefangen, 2007 hat sie dann auf Streaming umgestellt, natürlich damals mit einer unterirdischen Qualität, und, aber Netflix hat halt viel Pionierarbeit eingesteckt in Serverfarm, Einleitung und so weiter, einfach, dass das alles einigermaßen anständig aussieht. Der grosse Durchbruch ist dann aber 2012 gekommen mit der Eigenproduktion, also mit den Originals. Das ist eigentlich der Moment gewesen, wo Netflix wirklich hat gross rauskommt mit so House of Cards, Orange is the New Black, Daredevil, Narcos, das sind so die ersten.
Oh, Narcos, ganz geil. Ich weiss noch, als Netflix in die Schweiz gekommen ist und dann nachher ist das eine von der ersten nachher gewesen. Ich habe übrigens dort mit dem Chef von Netflix das Interview gehabt damals.
Mit dem Reed Hastings,
ja. Das war ganz verrückt gewesen. Die kleine Side-Story kann ich jetzt da schnell einbringen. Das ist ja so. Sie haben halt Journeys eingeladen, also Tech-Journeys aus der Schweiz, und die gehöre ich offenbar, habe ich dort dazugehört, einfach mit meiner Digitalrubrik. Nein, es hat irgendwie, sie haben ein paar Journeys eingeladen. Und dann bist du in das Hotel wieder. Und dann aussen dran hat ich dort so eine Frau empfangen und so, und dann nachher so seinen persönlichen Assistent. Und du kommst dort rein und nachher sagt er, hey, hi, Simon, how are you? Und hat einfach noch so ein paar random Facts über Radio 24 gewusst.
Sicher nicht.
Doch, der hat dort so läuft das bei diesen Amis. Oder der ist ein Assistant, hat etwas rausgegoogelt, wer wir sind, wer ich bin, hat dem nachher schnell das gesteckt, oder? Und ich meine, das ist ein Durchlauf. Seit alle halbe Stunde sind wieder neue Journeys gekommen. Du hast ein halbe Stunde Zeitfenster gehabt bei dem, oder?
Ja, ja.
Und nachher so, apparently you're the first radio station private Radio Station in Switzerland und so, wow. Und dann nachher hast du, und das hat natürlich dann, das ist ein mega Icebreaker, und mit dem hast du einfach easy, und das ist ein typischer Ami halt, wirklich, wirklich Ami. So ein Ami-Manager-Dudes.
Hat er also ein Cowboy-Hut gehabt mit wie sagen wir denn?
Mit so einer Ding-Gravatte, ist gut möglich, ich weiss nicht, aber nein, er ist wirklich wirklich so ein bisschen schleimig auch, aber okay. Irgendwie noch hat er dich mega gepackt und so. Und du hast wirklich alles können fragen. Er hat gesagt, das Geilste in Netflix in der Schweiz ist, du hast natürlich... Wir haben da das Sprachangebot von den Tessiner und von den Welschen natürlich. Und das stimmt nach wie vor. Ist der Katalog in der Schweiz eigentlich, ich weiß nicht, im Vergleich mit anderen Ländern weiß ich jetzt nicht, aber eine Zeit lang war der riesig. Du hast halt einfach dann teilweise nur Untertitel auf Französisch oder so, bei gewissen Sachen. Aber das ist, weil, sie hat gesagt, du hast Frankreich, Deutschland und die italienische Märkte. Dann hast du noch ein Säckchen bekommen und gesagt, ja, nehmen Sie das noch mit, nehmen Sie das Säckchen mit. Da finde ich, ja, Mann, ich muss nur den Knüppel haben, oder? Mein Mikrofon, oder? Nein, nehmen Sie das Säckchen jetzt noch mit. Und dann hat es noch irgendwie eineinhalb Jahre gratis Netflix drin gehabt.
Nice.
Das
war geil. Ja. So geil.
Ja, voll, so voll geil. Nice. Gut, die Klammer mache ich jetzt wieder zu, wie ich den Reed Hastings drauf habe.
Das ist aber hure geil. Ich finde das eine ganz geile Story. Also, das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Also, mir wäre das sowas von zu Kopf gestiegen.
Ja, Reed Hastings
weiss, wer ich bin und für wen ich
arbeite. Aber weißt du, der Name ist tatsächlich... Ich meine, das ist, wann ist Netflix in die Schweiz gekommen? Vor etwa vielleicht 10 Jahren, noch nicht ganz.
Ja, ja, eben. Auch dort umeinander.
2014 vielleicht irgendwie sowas. Ja, 2013, 2014. Mhm. Damals war das noch nicht so ein riesen Name in der Tech-Sie. Bubble rein, so. Also, den hat man schon gekannt, aber der ist natürlich dann erst mit wo Netflix mit der Expansion wirklich gross geworden sind, ist nachher der richtig so in den Olymp von diesen Tech-CEOs aufgestiegen, wo er jetzt wahrscheinlich ja. Ist der immer noch Chef dort?
Er ist immer noch Chef, ja. Er und der Ted Sarandos sind immer noch Co-CEOs, das sind die beiden Gründer sozusagen. Und okay. Wo die mit den Originals rausgekommen ist, erstens die Exklusivität von den Originals ist, also plötzlich hat Netflix exklusive Inhalte gehabt und vor allem aber, dass du alles auf einem Knopf kannst streamen, ist der revolutionäre Move gewesen, der die TV-Landschaft so richtig und von Grund auf neu gestaltet hat, oder? Also das Binge-Watching ist damals und ist auch heute eigentlich noch das Argument, das für Netflix spricht. Aber es ist eben nicht nur ein Segen, es ist eben auch ein Fluch. Weil, was heisst das, wenn du Binge-Watching hast? Also du produzierst Content kommt raus und es wird an einem Wochenende mal schnell durchbinged. Was jetzt? Also es braucht neuen Content. Und sonst kündige ich einfach mein Abo und warte ein Jahr, bis die nächste Staffel von dieser geilen Serie rauskommt. Also ich muss dann schleunigst schnell den neuesten Content machen. Das also, aber kostet Geld.
Genau, also theoretisch musst du eigentlich... Blöd gesagt, es geht immer einen Monat. Du musst 12, jeden Monat musst du eine absolute Banger-Serie haben, die jeder will binge-watchen, dann bist du safe. So.
Absolut. Genau, das ist eigentlich die Formel. Aber das Problem ist, wenn du das nicht hast, also die Leute bingen das Zeug einfach durch und die Banger-Serie, du kannst nicht einfach jeden Monat irgendeine Banger-Serie garantieren. Oder?
Also probieren, tun sie es ja offensichtlich, aber...
Es ist nicht so einfach, oder? Und das kostet Geld, so etwas zu produzieren. Die Netflix ist der mit Abstand teuerste Streaming-Anbieter der Welt. Wir in der Schweiz zahlen 24 Stutz pro Monat, oder? Im Vergleich zu einem Disney-Abo, wo 12 kostet, glaube ich, Amazon Prime kostet 9, Apple kostet 6, oder? Das sind andere Zahlen, andere Welten.
Ich glaube, YouTube... Wie heisst's?
YouTube Premium kostet 15, glaube ich.
Ja, genau. Ah nein, die kostet 15, ist mal 20 gewesen, aber ist jetzt aber noch 15, stimmt, ja genau.
Kostet jetzt 15, YouTube Premium. Ja. Aber das schaust du, das tust du mehr wegen, damit du keine Werbung hast mit deinen YouTube.
Ja, logisch, ist ein anderes Ding, aber ich habe nicht mehr gefunden, es war mal teurer als Netflix, und ich dachte, soll ich mir das schicken eigentlich, weil die haben die ja irgendwie auch angefixt, oder? Du hast 3 Monate gratis gehabt. Und ich meine, klar könntest du mit irgendwelchen Adblockern und das weiss ich, aber nachher geht es irgendwie nicht auf dem iPad und dann... Oder kannst du dir irgendwie einen Pie-Hole basteln und so. Aber nein, komm, das ist mir alles zu gut aus.
Ja.
15 Stutz Tage.
Ja. Das ist so. Ja, und der Fokus von Netflix liegt jetzt ja definitiv eben genau wegen diesem Binge-Zeugs mehr auf Quantität als auf Qualität. Oder so richtig geile, wie du gesagt hast, Banger-Serie wie Stranger Things, Squid Games oder Bridgerton. Zahlen sagen, das ist eine Banger-Serie. Ja.
Ich habe sie nicht geschaut, aber meine Freundin suchtet.
Ja. Die gibt es halt eben einfach nur selten. Dazu kommt jetzt noch, das hat es halt 2012 einfach noch nicht gegeben, jetzt gibt es sie, die brutal wachsende Konkurrenz. Disney Plus und Prime vor allem, aber auch HBO Max, Apple TV Plus, Paramount Plus, Sky, wie die alle heißen, oder?
Also bei uns ist Sky, HBO Max in den USA. Oder?
Genau. Also bei uns wird ja das HBO-Material vor allem über Sky vertrieben, aber eben nicht alles leider. Das ist leider noch ein bisschen. Aber in den USA ist HBO Max extrem am Wachsen. habe ich erst letztens gerade das Mail von Just Watch bekommen, wo das einmal beobachtet, der Markt HBO Max ist wirklich recht krass. Also das ist so vor allem Warner Bros. Ecke und eben HBO, wo da zusammenkommt. Das ist recht brutal am Wachsen. Ich glaube, das könnte wirklich nur zu so einer dritten Kraft oder vierten Kraft werden, nebst Disney und Prime.
Und halt schon immer geile Serien gehabt.
Absolut, absolut. Und auch, was all die machen, ist, fast niemand von denen tut, also ich würde sogar sagen, niemand, nicht einmal mehr Amazon Prime, tut Content auf einen Schlag raushauen.
The Boys ist auch nicht auf einen Touch gekommen.
The Boys ist auch nicht. Es sind 3 Folgen am Anfang und dann jede Woche eine neue, oder? Also alle haben irgendwie haben mit dem gar nicht erst angefangen, haben ihre eigenen Leute, die es abonnieren, gar nicht erst anfangen erziehen, dass alles auf einmal da ist, sondern tun ihren Content eben schön strecken. Also Disney, du hast vorhin gesagt, du musst jeden Monat etwas rausbringen, was die Leute brauchen wollen. Disney macht das zur Perfektion. Vor allem, weil sie haben Marken wie Star Wars und Marvel, die sich schön abwechseln können und das geht perfekt auf. Du hast letzten Dezember, Januar, Februar hast du den Book of Boba Fett gehabt, März, April, Mai, Moon Knight, Mai, Juni, Obi-Wan Kenobi, Juni, Juli, Miss Marvel, August, September, Oktober kommt She-Hulk und am Schluss Oktober, November kommt noch Andor, die Serie, auch noch die Star Wars-Serie. Also du hast das ganze Jahr und immer schön diese Serien gehen meistens immer schön über den Monat hinweg drüber, oder? Also dass du nicht einfach irgendwie durch einen Monat kündest, sondern dass du brauchst eigentlich, du musst das ganze Jahresabo, damit du das kannst machen. Und das will du es ja eben durchstrecken, den ganzen Content, geht das so schön auf über das Jahr. Ja. Wenn das nicht willst machen, willst du einfach alles an einem Touch durchsuchen, oder?
Ja, und so kannst du immer schon sicher 2 Monate schon mal drin, ja.
Genau, genau. Und genau darum mindestens stellt sich jetzt die Frage, ja, was für Möglichkeiten hat Netflix? Und eben der Co-CEO Ted Sarandos, der zusammen mit dem Reed Hastings CEO ist, die sind jetzt erst einiges an Ideen am Sammeln. Wir haben auch über das schon geredet, über Account-Sharing gegen Aufpreis. Ja. Da haben sie einen Test in Südamerika gemacht. Sie überlegen auch über Abo-Modelle mit Werbung, die dafür ein bisschen weniger teuer sind, aber auch einfach Werbung haben. Und eben, Content nicht mal alles aufs Mal releasen, das gibt es ja eigentlich sogar jetzt schon. Sie sind, also während wir da reden, ja, sie denken laut darüber nach. Und Netflix macht das ja de facto eigentlich schon. Casa de Papel haben sie die letzte Staffel in 2 Teil aufteilt, oder ich glaube sogar die letzten 2 Staffeln, das Finale von Ozark genau gleich, Stranger Things, haben sie jetzt auch die 4. Staffel diesen Monat rausgebracht, außer die letzten 2 Folgen, die kommen erst am 1. Juli raus.
Das habe ich irgendwie bizarre gefunden. I see what you did there,
Netflix. Ja. So die letzten 2 Folgen am 1. Juli, damit du ja nicht kannst vorher schon künden, damit du wenigstens Juni und Juli musst abdecken, zum Stranger Things zu schauen. Und so weiter. Also,
ja, also, yeah, voll.
Nee, Binge-Watching wird je länger, je mehr kein Tabuthema mehr sein. Nicht einmal für Netflix. Ich glaube, sie werden müssen einsehen, dass das einfach... Es ist die Schlange, die sich von hinten aufessen tut. Du kannst Content raushauen wie blöd, aber die Qualität leidet darunter und die Leute wandern halt ab zu anderen Streamingdiensten, die einfach Qualität haben und viel weniger kosten.
Hey, aber ich finde es irgendwie ich mache das halt anders. Ich muss nicht immer alles von Anfang an sofort sehen. Weißt du, ich kann locker warten, da irgendwie, bis die letzte Folge von einer Serie draußen ist und kann dann mich einklinken und dann alles schauen. Das mache ich auch ab und zu. Bei Apple TV oder so habe ich auch schon mal einfach einen Monat gelöst, weil ich irgendetwas wollte schauen. Auf der anderen Seite ist natürlich schon klar, das geht da auch so ein bisschen um den so Watercooler-Tag oder bei den Kaffeemaschinen oder am Montagmorgen, wenn dann irgendwie am Freitag eine neue Serie rauskommt und irgendwie alle schauen die, dann willst du am Montag wieder dabei sein, wenn in der Cafeteria, hey, hast du die neueste Folge geschaut?
Ja.
Und das ist natürlich dann schon, und auch das macht dann mal wie so Mund-zu-Mund-Propaganda, als wenn es heisst, hey, die neue Staffel Stranger Things und die einen haben über das Wochenende alles reingesuchtet und dann sagst du aber am Montagmorgen, nein, noch nichts erzähl, ich bin erst bei der dritten Folge und so. Von dem her ist das vielleicht auch wirklich einfach ein Versuch gewesen mit dem Binge-Watching und vielleicht, das kann man ja immer noch machen, oder? Du kannst wirklich immer noch warten, aber das mit dem 1-2-1 Tröpfchen wie Serien rausbringen, das macht irgendwie aus dem Gesichtspunkt, aus einem psychologischen Gesichtspunkt, irgendwie schon einen Sinn.
Absolut, absolut. Ja. Das ist ja genau das, was du sagst, ist da der Bass aufrechterhalten auch, oder? Also wenn ich da ich habe jetzt in den letzten 2 Jahren so viele Folgenbesprechungen immer gemacht, jede Woche von der neuesten Marvel- oder Star Wars-Serie immer die letzte Folge besprochen mit euch, die zuhören oder die das gelesen haben. Das ist genau das, was Disney und so ja will, dass man jede Folge einzeln schön auseinandernimmt, jeden Shot analysiert, sich überlegt, was bedeutet das, was könnte das für die Zukunft bedeuten, Spekulation. Das tust du nachher, oder? Das wird ja über Twitter und so weiter, das wird ja die ganze Zeit. Der Bass wird von einer Serie, die anderthalb, zwei Monate läuft, wird so lange auch aufrechterhalten und nicht einfach nur am Anfang, wo es rauskommt, bam, Peak, oder? Und dann aber wieder runter und dann, dann ist wieder Ruhe. So. Das ist damals, glaube ich, bei The Witcher und das war im November 2019, gewesen, wo The Witcher auf Netflix rausgekommen ist.
Ja.
Hat man da ein bisschen verglichen, der Bass über Social Media mit Mandalorian, die erste Season, wo ja auch dort losgegangen ist, weil dort Disney Plus rausgekommen ist. Und dann hast du genau gesehen, bei Witcher war am Anfang ein riesen Peak gewesen, oder? Auch mit dem da Toss a coin for your Witcher und so. Das war mega in gewesen. Aber das ist irgendwie nach zwei Wochen hast du genau gesehen, wie krass es wieder abgeflacht ist. Und, yeah. Und dann wieder weg gewesen vom Fenster. Und Mandalorian ist so ein halb, ist aufgekommen, etwa vielleicht auf der Hälfte vom Peak von Witcher gewesen, aber dann zwei Monate lang konstant durchgeblieben. Weil einfach die Leute konstant über das geredet haben. Oder? Einfach immer jede Folge und jede Folge und jede Folge.
Das ist, das ist alles gratis Werbung. Und für das müsstest du so viel Geld investieren, dass du das irgendwie schaffst, eben anhand von so vielen Serien produzieren, die dann auch so Binge-Watching-mässig kannst du so drauf tun. Wo einfach gratis so passiert, das Grundrauschen, wo Disney Plus schon, das haben sie mega im Griff, oder? Das die sind immer mit irgendeinem Shit sind die im Gespräch, oder?
Genau.
Und gerade ich meine, das Star Wars-Zeug interessiert mich noch halb, auch wenn ich dort natürlich den Anschluss schon längst verpasst habe, Marvel überhaupt nicht, aber trotzdem bekomme ich es immer mit über, oder? Ja. Auch für jemanden, der sich dann probiert, wahnsinnig zu entziehen, so. Und dort hat Disney. Disney Plus schafft das natürlich mit sechs Serien pro Jahr. Und wie bei Netflix hast du es geschrieben, oder? Oder hast du gesagt vorhin? Bridgerton, dann Stranger Things und Squid Game?
Squid Game, das ist so One in a Million Treffer.
Ja, das ist gewesen, aber auch irgendwie also halb zufällig, wahrscheinlich halb vom koreanischen Staat. Also, das wäre immer noch eine gute Geschichte. Ich habe ja schon lange darüber mal etwas machen. Dass der koreanische Staat in ganz viel von dem Korea-Hype wirklich dahinter ist. Das ist orchestriert vom Staat, das ist nicht eine Verschwörungstheorie. Aber das ist ein ganz anderes Thema. aber das sind die drei, oder? Und die sind Squid Game ist reingekommen, vor einem Jahr.
Ja, das ist ja letztes
Plus, minus.
So. Stimmt, plus, minus, letztes Jahr. Ja. Ich weiß nicht mehr genau, welchen Monat, ehrlich gesagt, aber es ist letztes Jahr.
Und ich meine, dann hat es vielleicht noch, jetzt für mich, ich habe How to Sell Drugs Online fast noch geguckt, aber es ist im deutschsprachigen Raum. Also, es ist schon, ich habe bei Netflix jetzt nicht mehr so viel.
Ja.
Und dann machen sie natürlich dann auch auf grosse Kinofilme und wollen unbedingt endlich mal einen Oscar gewinnen, oder? Und mit dem machst du halt dann eben auch nur eine Woche lang im Bass irgendwie, oder?
Ja, absolut.
Oder holst du noch ein bisschen Kinoeinnahmen, wenn du Glück hast, aber das ist ja dann auch...
Ja, das ist nicht ihr Metier sozusagen, also die bringen die Filme nur kurz ins Kino und dann möglichst schnell auf ihren eigenen Streaming-Dienst, weil für das sollst du ein Abonnent sein, damit du nachher sagst, ich schaue dann den Film, wo test mal in kurz zwei Wochen im Kino gelaufen, wird jetzt schon für den Oscar gehandelt, ich will schauen, was das für einen ist und dann schaust du auf Netflix, oder? Das ist, wie du sagst, das Grundrauschen, das Netflix, wenn du überlegst, wie schwierig es ist, einen Peak wie damals The Witcher anzubringen und das konstant, ist fast unmöglich. Das ist so schwierig. Und Netflix und Disney Plus im Vergleich dazu, da eben auch Prime und so weiter, hey, eine Serie und die hält dann zwei Monate lang bist du im Gespräch, oder? Und machst Werbung und die Leute haben das Abo, um das weiter zu schauen. Netflix ist sicher nicht vor dem Untergang. Ich glaube, so viel können wir sagen. Es ist immer noch der weltgrößte Streamingdienst mit seinen 220 Millionen Abonnenten und wird das auch noch sehr lang bleiben. Bis, ich glaube, Amazon Prime ist bei etwa 190, wenn ich es richtig im Kopf habe. 190 Millionen. Disney Plus ist irgendwo bei 130 oder so, 140. Es sind so die drei grossen Mächte, aber selbst unter denen ist Netflix immer noch größer. Bei Prime reden wir natürlich einfach auch Kunden, die einfach Amazon Prime haben, weißt, wegen dem Liefern, wegen dem schnelleren Liefern, Next Day Delivery und so Zeugs oder null Lieferkosten. Das gehört ja alles auch zu Prime. Oder? Also es ist die 190 Millionen.
Also je nachdem, das ist ein Kombi. Also es ist auch ein Ding, es gibt Prime, es gibt schon Prime-Video als einzelnes Abo, aber wahrscheinlich gibt es ein Package, wo du dann alles drin hast und dann
das wird alles dazu erzählt, oder? Also da macht natürlich machen die da keinen Unterschied, weil das tönt viel besser zu sagen, ich habe 190 Millionen Prime-Kunden, als ich habe 70 Millionen, die Prime Video abonniert haben. Und die anderen Prime, die das einfach nur dazu haben, die benutzen das gar nicht. Oder? Es wäre eigentlich viel spannender zu wissen, wie viele Millionen von denen nutzen das Prime Video effektiv mit in ihrem ganzen Ding, was sie haben. Also, Aber das wissen wir nicht. Wir wissen einfach nur, 190 Millionen sind es insgesamt. Das ist eine geile Zahl, die tönt gut. Aber ich glaube, so eben Netflix, Disney Plus, Prime, das sind so die drei grossen. Und die anderen kommen dann dahinter. Und Netflix ist einfach immer noch eine riesen Maschinerie und wird auch nicht. Aber es zeigt halt gleich, eben, wenn du siehst, was an der Wall Street geht. Also man macht sich Sorgen um die Zukunft von Netflix, ganz offensichtlich.
Ja, das passiert immer, oder? Hm. Microsoft ist auch mal irgendwie fast im Untergang geweiht und ist nachher wieder gekommen.
So. Schau sie also, jetzt, ja. Ja.
Also von dem her, Netflix weiterhin primus inter pares. Jetzt gehen wir gerade noch zu der letzten News von heute, nämlich Doom.
Doom, ja, genau.
Die kann man jetzt so auf Lego spielen. Nein, jetzt haben wir lange über Netflix und Google geredet, aber es ist wirklich mega spannend. Ich glaube, da können wir uns kurz halten. Tatsächlich müssen wir uns, ja, weil wir haben noch einen Film und ein Spiel gespielt. Doom kann man jetzt auf Lego spielen. What ja, the fuck?
What the fuck, wirklich. Also offenbar ist das eine der wichtigsten Fragen vom Internet. Auf was kann man Doom nicht spielen? Man kann ja Doom mittlerweile auf Taschenrechner spielen, Twitter, yeah, sogar auf einem Telefon mit Drehscheiben oder beziehungsweise auf dem kann man Doom installieren. Ein weiterer Gegenstand kann man jetzt der Doom-tägliche Liste da hinzufügen, nämlich ein Lego-Stein. Das ist James Brown aus Neuseeland gelungen. Sein Twitter-Tag ist «An ancient underline James», also ein altehrwürdiger James oder was auch immer. Er selber ist Animatroniker und Grafikprogrammierer und er hat es angebracht, oder eigentlich muss man sagen, ganz, ganz klar definieren, er hat nicht den Lego-Stein dazu gebracht, dass man das Doom selber, dass Doom selber auf dem läuft, sondern er hat aus einem Lego-Stein einen Gaming-Monitor gemacht. Er hat den Lego-Stein selber aus einem 3D-Drucker rausgelassen, hat eine kleine Platine mit dem ARM Cortex M0-Prozessor drauf gebaut, einen 16K-Flash-Speicher mit 4K RAM und dann hat er dazu ein OLED-Display genommen mit 0,42 Zoll Diagonale und einer Auflösung von ganze 72x40 Pixel. So, und auf dem, lässt er dann über Stream Doom drauflaufen und es sieht absolut scheußlich aus, aber erfüllt.
Aber er hat das Ding, also den Bildschirm in Lego-Stein reingebaut, quasi,
genau,
oder wie?
Genau.
Alright, okay, das ist nicht ein Lego-Stein, wo ihr schon einen Bildschirm drin hat. Ja,
nein,
okay.
Nein. Er hat einen Lego-Stein genommen und in dem innen nachher eben mit einem OLED-Display und so weiter hat er aus dem einen Gaming-Monitor gemacht. Und dann hat er einen PC genommen, wo Doom draufläuft und über Stream, also er hat dann einfach über den Doom auf sein Lego Stein gestreamt.
Gut, Doom läuft jetzt dem Fall schon auf einem Lego-Stein. Auf Kühlschränken läuft schon, es läuft schon auf Taschenrechner, es läuft schon auf diversen irgendwie Autoradios, aber so eine Oldschool-Wacky-Autoradios. Das ist egal. Also. Und dann kommst du gerne nochmal du, Luca. Ja. Dann, jetzt ist ein bisschen eine Luca-Show, aber das darf es auch mal sein. Du hast Top Gun Maverick gesehen, endlich, nachdem du ja in der Pressevisionierung, die hast du verpennt, oder? Nein, du hast vergessen, dass sie ist, oder was?
Ich habe das Datum verpasst. Ich habe gemeint, sie ist an einem Dienstag, wie jede Pressevorführung. 9 von 10 Pressevorführungen sind an einem Dienstag. Und die ist an einem Montag. Und das habe ich natürlich erst irgendwie am Nachmittag am Montag gecheckt, wo es am Morgen war. Also es ist... Ich habe es einfach meine Termine mal
noch eintragen. Direkt, immer sofort alles eintragen. Dann an sich.
Ist eintragen gewesen. Ich habe einfach meinen Kalender nicht angeschaut. Simple as that. Aber ich bin das Wochenende. Und ich nutze jetzt auch die Gelegenheit aus, dass der Film nicht da ist. Der Film würde mich verbieten, über den Film zu reden, weil der Tom Cruise mitmacht. Und wahrscheinlich hat er auch recht, ehrlich gesagt. Aber ich habe schon mit FIFA Ultimate Team angefangen. Ich kann jetzt auch Top Gun Maverick weitermachen.
Seele schon verkauft, ja.
Seele ist schon verkauft im Tiefen. Also Top Gun Maverick habe ich das Wochenende im IMAX-Kino in Spreitenbach gesehen. Regie geführt hat Joseph Kosinski. Habe ich zuerst überlegt, wer ist jetzt das schon wieder? Was hat er gemacht? Er hat 2010 Tron Legacy gemacht. Naja. Er hat 2013 Oblivion gemacht. Ja. Auch ein Science-Fiction-Actionfilm mit dem Tom Cruise und dem Morgan Freeman, den ich damals im Kino gesehen. Den habe ich dann recht geil gefunden.
Der war riesig, ja. Eindrückliche Bilder und so.
Ah, voll, absolut. Und 2017 hat er Only the Brave gemacht, ein Feuerwehr-Drama mit dem Josh Brolin, auch mit der Jennifer Connelly. Und ich höre von dem nur gut. Also ich habe eigentlich wirklich jetzt Bock, auch den mir mal reinzuziehen, den Only the Brave. Maverick läuft im Kino seit dem 25. Mai. Wie gesagt, ich bin late to the party, I know. zum Inhalt, es ist top gegangen, es gibt nicht viel zu sagen zum Inhalt. Die Regierung hat eine Pilotenakademie, wo die besten 1% vom Land trainiert werden und Spezialeinsätze sollen fliegen. Die Akademie heisst Top Gun. Genau dort wird Tom Cruise, also sein Charakter, der Maverick, 35 Jahre nach seiner eigenen Zeit bei Top Gun zurückbeordert. Er soll aber selber nicht die Einsätze fliegen, sondern einfach neue Rekruten ausbilden dort. Einer von diesen Rekruten ist der Bradley Bradshaw. Das ist der Sohn von Nick Bradshaw. Und wer den ersten Top Gun gesehen hat, der weiss, dass das am Maverick sein bester Freund war, der in Teil 1 bei einem Einsatz ums Leben gekommen ist. Und der Maverick gibt sich bis heute noch die Schuld am Tod von seinem besten Freund. Und sein Sohn, au, Drama. Okay. Das ist der Inhalt. Viel mehr gibt es eigentlich nicht dazu zu sagen. Es braucht auch nicht. Aber, meine Emotionen kurz zusammengefasst. Hell yeah. Also es ist wirklich ein arschgeiler Film gewesen. Nein, wirklich. Ich finde nämlich, Top Gun Maverick schafft einen mega schwierigen Spagat zwischen gibt den Leuten, was sie vor 35 Jahren in so einem 1980er Film geil gefunden haben, aber gib ihnen auch irgendwie etwas Neues, dass der Film sich nicht einfach wie ein müder Abklatsch anfühlt.
Hat es eine Volleyball-Szene?
Nein, es hat eine Football-Szene, aber es ist auch am Strand.
Auch oben ohne.
Also
es hat, das haben sie müssen machen. Alles andere wär nicht gerecht gewesen, homosexuellen Mitmenschen gegenüber, muss man sagen. Das ist ja zweimal hintereinander zu der schwülsten Szene gewählt worden, die Volleyball-Szene.
Wirklich?
Schwulen Magazin. Da hat man nochmal etwas mit Spritgen müssen drauflegen.
Ja. Also es ist immer noch die beste Teambuilding-Massnahme ever. Nach einem heftigen Streit geht man zusammen an den Strand in den Golden Hours oben ohne Football spielen.
Genau.
Und man ist einfach wieder Mann und man sieht gut aus und wir sind alle wieder Freunde und gehen zusammen in den Krieg bis in den Tod. Es ist ein riesen Hommage einfach an die, ich weiß auch nicht, wie sagen wir dem? Es ist so eine Männerromantik, so eine kitschige Männlichkeits-Macho-Romantik. Es ist so voller Widersprüchlichkeit. Also eben so Macho und dann gleichzeitig eben so, so Szenen. Aber das sind 1980er Jahre und Top Gun Maverick nimmt sich da nicht raus, tut das genau noch so zelebrieren und genau darum ist das so geil, darum fühlt sich das so also geil an. Haben wir auch wieder so Szenen wie irgendwie im Sonnenuntergang. Du siehst, wie ein Düsenjet abhebt auf der Rollbahn und Tom Cruise fährt nebendran mit seinem TÜV und im Hintergrund am Hans Zimmer seine Musik aus dem ersten Teil. Und ich nur so, oh, geil, das ist wie wirklich. Ich bin wieder 1980, also ich bin 1980 geboren, aber ich bin wieder ein Kind in den 90er Jahren, wo ich den Film das erste Mal gesehen habe. Und dann aber, was wirklich, wirklich für den Film spricht und wirklich ein mega Update ist, ist natürlich die ganze Action. Also all die halsbrecherische Stunts, wir haben, glaube ich, wirklich noch nie einen Film gesehen, wo Flug-Action so geil eingefangen wurde. Es sind so geile Bilder mit Wahnsinnsmanöver. Weniger als 100 Meter über Boden. So geil geschnitten. Es ist übersichtlich und vor allem, man hat wirklich echte Shots genommen. Und sogar von den Schauspielern selber. Da gibt es auch Making-of, wo man das sieht. Man hat mit einem neuartigen Kamerasystem hat man quasi 6 IMAX-Kameras können vor allen Schauspielern im Cockpit setzen. Die sind natürlich immer in so Zweier-Cockpits gehockt. Das heisst, der echte Pilot ist vorne dran gewesen. Den sieht man hinter der Kamera natürlich nicht. Aber du siehst die Schauspieler, die in diesen Düsenjets drin hocken und du siehst, wie die Gehkräfte an denen zehren und machen, wie sich ihre Gesichter verformen, wie sie ächzen und stöhnen und irgendwo dazwischen noch versuchen, eine Performance rauszupressen, oder? Es fühlt sich einfach echt an und das sieht geil aus. Und dazu hast du zwischendurch ganz wenige CGI-Shots, die sich aber so gut verschmelzen mit dem ganzen Handgemachten, dass einfach die Spannung wahnsinnig geil ist. Also es fühlt sich wirklich wie handgemacht. Also es ist ja, ich weiß jetzt nicht, wie viel Prozent, aber es fühlt sich handgemacht an. Und das ist wirklich das Geile. Es ist nicht, ich glaube, es hat mal einen Film, jetzt fällt mir der Name gerade nicht, diesen Düsenjet-Film mit dem Jamie Foxx und Luke Shaw oder so etwas. Der Jamie Foxx hat sicher mitgemacht, noch zwei andere, auch so ein Düsenjet-Film mit verdammt mieser CGI, aber das ist auch so ein Guilty-Pleasure-Film. Top Gun Maverick ist auf 100 Mal mehr höherem Niveau als das. Es ist wirklich geil gemacht und ja, das, du hast, eben, wie wir vorher schon gesagt haben, die 1980er Jahre kitschige Momente, die eigentlich nicht mehr heute durch funktionieren und trotzdem noch funktionieren.
Aber nimmt er sich dann nicht so immer ganz ernst? Oder er ist dann, ja, muss ja schon voll von Referenzen sein, dass es funktioniert. Ja gut, eben mit der Football-Szene,
es ist eben wirklich, das ist nicht. Es ist eine gute, es ist eine sehr gute Balance. Es hat wirklich auch Szenen, wo ich gefunden habe, hey, die auch die auf emotionaler Ebene treffen sie. Wenn er jetzt zum Beispiel auf seinen damaligen Wingman trifft, den Iceman, wo von Val Kilmer gespielt wird. Wer den Val Kilmer, also wer es ein bisschen verfolgt hat, der Val Kilmer, der hat ja, was hat der, Kehlkopfkrebs? Oder der hat ja wirklich der hat ja keine Stimme, der redet ja wirklich nur noch mit dem Roboter. Und das ist, wird im Film entsprechend auch mit eingeflechtet. Das, weil, und so weiter. Und ich wollte jetzt nicht zu viel spoilern, aber das sind auch wieder dann Szenen, da merkst du wirklich so, das geht doch unter die Haut. Das ist emotional. Also ich habe da wirklich etwas gefühlt dabei. Das klingt jetzt so. Aber es ist wirklich nicht, nicht mehr einfach so, ja, ein bisschen kitschig Männer am Volleyball spielen am Strand, sondern das sind dann gute Szenen gewesen, auch gut geschrieben, gut gespielt, von allen Beteiligten auch. Ja, eben. Und dann wieder mit dieser Action verbunden, dann wieder ein bisschen so der kitschige Humor. Es ist ein guter, wirklich ein guter Mix. Es ist eine Hommage an die 1980er. Es ist aber kein müder Abklatsch und nicht einfach nur so, wir machen jetzt einfach mal das Gleiche einfach in neu. Und ich muss sagen, also all die guten Kritiken, die ich auch im Vorfeld gesehen habe, also Rotten Tomatoes ist ja völlig am Übergehen wegen Top Gun Maverick. Das ist irgendwie 98% und so weiter. Wahnsinn. Und ich muss sagen, ich muss denen recht geben. Ich bin fast einen Monat spät. Ich hoffe, es haben sich jetzt nicht alle gelangweilt, weil eh alle schon den Film gesehen haben, außer dich nicht. Aber die, die ihn noch nicht gesehen haben und irgendwie mit dem Gedanken spielen, dem Top Gun, ja, also ich hatte jetzt wirklich gefühlt. Ich hatte echt
Gefühl. Schauen dann, wenn er regelmäßig im Streaming-Dienst kommt. Ich letztens noch ein Ding gesehen, dass in den USA haben sie nachher vorne dran am Kino haben sie nachher die US Air Force angefangen zu rekrutieren. Also, ich glaube,
ja, das ist wie damals Top Gun 1. Es ist halt, ich glaube,
schon eine Ami-Verherrlichung oder vom Gröbsten.
Ja, und vom ganzen Militär und überhaupt. Und also das ist so. Das muss man auch ein bisschen im Hinterkopf haben, dass man jetzt nicht irgendwie plötzlich das Gefühl hat, hey, morgen gehe ich zu der US Army.
Ist natürlich, ja, es überzeugt, der Pazifist ist vielleicht der Falschfilm. Aber ja, gut.
Spannend ist übrigens noch, der Feind ist der Feind im Film. Es wird kein
einziges Mal... Man muss irgendwie Russland, China, dass man auch in 35 Jahren noch schauen kann. Dass man den noch schauen kann und nachher merkt...
Ah, jetzt es ist nicht Nordkorea, es ist nicht Südkorea, es ist nicht Russland, es ist einfach der Feind. Punkt.
Das ist aber auch schon ein 1984-mäßiger Shit, wo immer Krieg führt und man weiß nie so richtig, was geht und gegen wer. Ja, von einem Trip down Memory Lane zum nächsten. Yes. Ich habe noch gespielt, und zwar Turtles Shredder's Revenge. Turtles kennen wir alle, glaube ich. Oder, ja, nein, das ist
ja, Kultur. Das kennen wir.
Oder? Das kennen wirklich alle. Die vier Schildkröten, die Ninjas sind, die von einer Ratte ausgebildet werden, vom Splinter mit dem Shredder, das ist der Bösewicht. Und was habe ich vorhin gesagt, wie sie heisst?
April O'Neil.
April O'Neil, genau, das ist Journalistin. Und Shredder's Revenge, das ist so ein klassisches Turtles-Spiel. Also früher hat es, ich weiss noch, in der Sommerferien in Rimini haben wir in der Arcade den Kasten gespielt und haben dort Dutzende von Lire reingerührt. Nein, Lire sind ja so, die haben ja irgendwie, das weiss doch auch nicht, Hunderte oder Tausende von Lire reingerührt, oder? Ja. Und das ist so ein klassischer Side-Scroller, also von links nach rechts, und dann schlägst du einfach dort noch die Fußsoldaten zusammen oder halt all die Gegner, die kommen. Und am Schluss von jedem Level gibt es dann einen Boss, und wenn du den geschlagen hast, dann kommst du zum nächsten Level. Und im Gegensatz zu so Streets of Rage oder so, die haben das auch so ein, und die hat dann noch eine Grafik mega aufpoliert und hat so eine Comic-Grafik gemacht, wo mir irgendwie einfach nie richtig gepasst hat, oder so wirklich HD-Grafik. Mhm. Und die Grafik da ist wirklich noch so, genauso pixelig wie damals auf dem Super Nintendo oder in der Arcade. Und das macht natürlich ein bisschen hochauflösend, aber es ist immer noch so die Pixel-Grafik. Das finde ich erstens mega geil. Ja. Zweitens ist das nur eine Referenz zu den alten Spielen. Es ist eigentlich wirklich, es sind die alten Spiele einfach ein bisschen aufpoliert. Oder weil halt im Jahr 2022 nicht mehr in Rimini hunderte von Lire in einen Automat rein tust, oder? Sondern an einem PC spielst und dort eigentlich das gar keinen Sinn ergibt, das Spiel irgendwie unnötig schwierig zu machen oder damit immer, aber so, genau so, dass du noch kurz vor dem letzten Level irgendwie weiterkommst und dann nochmal reinrührst und Continue machst, ist all das Zeug weg Und dafür ist es einfach ein super geiles Spiel von links nach rechts. Ich kann Schwierigkeitsgrad einstellen. Ich kann es auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad, also der ist wirklich mega bubi einfach. Habe ich es einmal durchgespielt. Dann hat es einen mittleren, es hat einen schweren Schwierigkeitsgrad. Es gibt natürlich dann, je nachdem, wer das spielst, oder? Der Donatello. Ich habe es jetzt mit dem Leonardo eine Stunde gespielt, aber dann gibt es ja Donatello, Raphael, die haben halt dann verschiedene Eigenschaften und verschiedene Special Moves. Auch der April hat verschiedene, und der Splinter kannst du auch spielen. Die haben dann verschiedene Special Moves. Also so bleibt es ein bisschen spassig. Du kannst dann auch die Turtles kannst auch aufleveln. Also je nachdem, je länger du spielst, umso mehr Moves bekommst du noch dazu. Und das ist es. Es sind die 16 Levels. Das Geile, was ich leider noch nicht probiert habe, du kannst bis, glaube ich, zum 8. oder 6. im Multiplayer spielen. Und das ist natürlich schon recht fett.
Ja.
Warte, das habe ich jetzt schon. Ich meine das 8. Es kommen eben nachher noch andere Charaktere. Aber ich habe es eben noch nie im Multiplayer probiert. Und dann wird es natürlich richtig fun. Ich muss das jetzt da noch mal schnell googlen. Bis 18 Shredders super vorbereitet. Jetzt hat der Lukas sich so gut vorbereitet. Yeah, I have one job. Nur ein Game muss ich zeigen. Nur ein Game. Und ich habe nicht mal das fertig recherchiert.
das ist geil. Super. Ja. Take your time. Wir haben sich
aber auf jeden Fall.
Haben wir jetzt eine Stunde.
Nein, es ist gut, wir können wirklich früher fertig machen. Ja, auf jeden Fall kannst du nach einem Multiplayer spielen. Und ich meine, es gibt dann auch, ja, logischerweise eben von links nach rechts, du bist in New York, es gibt verschiedene Level, oder einmal bist du im Untergrund, einmal bist du in der Fernsehstation und so, you name it, all die Turtles. Mhm. Gegner sind natürlich auch die Klassiker, oder? Bebop, Rocksteady, dann irgendwie, ja, wie sie alle heissen und so. Die sind alle drin. Und es ist so fun und ich habe richtig Lust, das eigentlich jetzt noch einmal durchzuspielen mit einem anderen Charakter. Weil halt tatsächlich, nein, es sind 6 Spieler gleichzeitig, jetzt habe ich es herausgefunden, aber trotzdem 6. Weil es halt einfach, weil es halt nochmal wie ein neues Game ist, oder? Mhm. Es hat dann natürlich schon auch beschissene Gegner, die nicht so cool sind und so, und das kommt dann auch, die wiederholen sich auch immer wieder und so, aber das gehört auch zu dem Arcade-Erlebnis dazu. Ich weiss noch, wo wir mal mit dem Velo ins Dorf runtergefahren sind, zum Kollegen sein NES holen und die Turtles spielen und so. Und das ist immer noch das Erlebnis. Dann weißt du, shit, da komme ich nicht weiter. Hey, das sind beschissene Gegner. Aber dann hast du im nächsten Level dafür wieder die Geilen, die du mir geil zusammen moppen und so. Dann hat es Collectibles und Aufnahmezeug. Aber das ist alles eigentlich bla bla. Im Prinzip ist es ein Game für verdammte Boomer.
Ja.
Es ist wirklich so ein Boomer-Game. Die sich in Rimini 1994 in Rimini bei einem Gelati mit Gelati verschmiertem Hand irgendwie den Joystick an dem Arcade Kasten fast kaputt gemacht haben und das Hässigkeit drauf rumgehackt haben, die haben richtig Freude für das. Und da bist du wirklich lässt. Du Schwierigkeitsgrad kannst wirklich auf einfach einstellen. Ich habe irgendwie, wie die letzten Tage, der hat es nicht so Bock gehabt, irgendetwas, wo mega schwierig ist und die wirklich nach Schweizer bringt, spielen.
Hammer.
Absoluter Hammer. Das heisst Turtles, Shredder's Revenge. Und wo ist es echt? Es ist natürlich auf dem Game Pass. Und sonst auf Steam kostet, ich glaube gar nicht mal so viel, ich würde sagen, irgendwie ein 20er oder so, ein 30er. Ja, 25 Stutz auf Steam. Ja. Also voll easy.
Ja, fair.
Ja, und damit wären wir auch schon am Ende von diesem Podcast. Wir haben jetzt ein bisschen kürzer aufgenommen, haben es ein bisschen schlanker gemacht. Gut, das geht jetzt zwar. haben aber mal wieder ein grosses Thema gehabt, richtig spannend, das wir sicher noch weiterverfolgen werden. Auch Netflix bleiben wir dran. Und wo das nächste Doom läuft, auf welchem absurden Setup, das werden wir euch sicher auch noch mitnehmen. Hat es schon mal in Minecraft, haben sie das schon gerade geschafft? Die Dick machen es ja auch immer alles.
Doom in Minecraft, aber das 100%. Das klingt so, als etwas,
das ist schon so etwas
auf der Hand liegt.
Doom in das ist schon so etwas, oder? In Minecraft haben sie schon alles geschafft. In Doom Minecraft. Mal schauen, ob sie es schon geschafft haben. Remade in Minecraft, and it's awesome. Aha.
To run Doom is. The latest thing to run Doom is Minecraft. 17.01.2022. IGN Daily Fix. Offenbar, das ist nur so ein Video. Gut. Aber wir sehen, es, ich glaube, da auf Reddit sehe ich schon das Bild, wo jemand hat in Minecraft einen Gameboy gebastelt und auf dem läuft scheint Doom.
Genau, it runs Doom, wow. Ja, geil, absolut. Geil, ja. Shit. Ja, genau, natürlich.
Wie gesagt, es hat so auf der Hand gelegen, es hätte müssen sein.
Es war logisch, dass es das schon gegeben hat. Ja, wo das es dann so schnell läuft, das werdet ihr auch da nur da mitbekommen, nämlich im Digitec-Podcast. Wir verabschieden uns. Mein Name ist Simon Barisa. Mit mir am Mikrofon der Luca Fontana. Sagen wir zusammen Ciao und ciao. Bis zur nächsten Woche.